¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo, bienvenidos, welcome zum inzwischen 132. Onda Info. In Wien treffen sich Anfang Mai die Staats- und Regierungschefs der EU, Lateinamerikas und der Karibik. Zeitgleich organisierten die sozialen Bewegungen beider Kontinente einen alternativen Gipfel, der nach Einschätzung selbst einiger bürgerlicher Zeitungen interessanter war als sein offizielles Pendant. Auch Onda und Radio Matraca waren in Wien, zusammen mit freien Radiokolleginnen und Kollegen aus Österreich, den Niederlanden, Spanien, Katalonien, Kroatien und Lateinamerika. Viele Beiträge rund um Wien könnt ihr auf unserer Homepage anhören, www.npla.de, oder auf der gemeinsamen Seite aller Radioprojekte, die in Wien waren, www.radioforum.fm. In diesem Onda-Info hört ihr einen Rückblick, der sich vor allem mit dem alternativen Gipfel beschäftigt. In einem zweiten Beitrag schauen wir noch einmal nach Mexiko, auf die brutalen Polizeiübergriffe in San Salvador Atenco. Ihr hört einen Bericht von einem unserer Ondistas, der die Ereignisse hautnah mitbekam. Zum Schluss nach Kolumbien, in das Land Lateinamerikas mit der größten Zahl an Menschenrechtsverbrechen. Dort steht Álvaro Uribe Vélez zur Wiederwahl als Präsident. Schaut man sich seine erste Amtszeit an, dürfte im Falle seines Wahlsieges auch in den nächsten 4 Jahren kein Weg aus dem mittlerweile 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg gefunden werden. Musik kommt heute vorwiegend aus Kolumbien, von den mittlerweile exilierten Pasajeros und von Zona Marginal aus Cali.
Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos.
Nach den unglaublichen Vorfällen in Mexiko ist die Empörung weltweit immer noch groß. In vielen Ländern Lateinamerikas, aber auch in Nordamerika und Europa, kam es zu Protestaktionen vor den Botschaften Mexikos und zu Solidaritätskundgebungen.
Zu den Polizeiübergriffen in Atenco hörte nun ein Kommentar unseres Mexiko-Korrespondenten. Der inzwischen zwar fast 2 Wochen alt ist, aber die Lage sehr gut charakterisiert.
Inzwischen ist eine Woche seit den Übergriffen der Polizei in Atenco vergangen. Noch immer patrouillieren Polizeieinheiten auf den Straßen des Dorfes in der Nähe von Mexiko-Stadt. Mehr als 30 Häuser stehen leer. Über den Verbleib ihrer Bewohner ist nichts bekannt. Verhaftet, verschwunden, versteckt oder mit falscher Identität in den Gefängnissen registriert. Genaueres weiß niemand. Auch über die aktuelle Lage der etwa 200 Gefangenen ist immer noch wenig bekannt. Es gibt jedoch zahlreiche Berichte über Misshandlungen, sexuellen Missbrauch und Vergewaltigungen während des Transports in die Haftanstalt Santiaguito in Toluca. Außerdem wurden die meisten Verhafteten während des Transports ausgeraubt. Wertgegenstände, persönliche Dokumente, Ausweise, Kameras und Aufnahmegeräte der freien Journalisten. Das alles wurde ihnen vor der Ankunft im Gefängnis von der Polizei abgenommen. Zudem berichten Inhaftierte gegenüber Angehörigen, trotz schwerer Verletzungen keine ausreichende medizinische Versorgung erhalten zu haben. Auch der Kontakt zu juristischen Vertretern war anfangs untersagt. Die nicht-mexikanischen freien Journalisten und Journalistinnen aus Spanien, Deutschland und Chile, die vergangene Woche ausgewiesen wurden, berichten ebenfalls von gewalttätigen und sexuellen Übergriffen der Polizei. In keinem der Fälle haben die konsularischen Vertretungen versucht, die Abschiebungen zu verhindern, Anwälte gestellt oder Anzeige wegen der Repression gegen ihre Staatsbürger erstattet. Die politischen Verantwortlichen in Mexiko halten es auch eine Woche nach dem brutalen Polizeieinsatz nicht für nötig, den inzwischen 150 Anzeigen der Inhaftierten wegen Menschenrechtsverletzungen ernsthaft nachzugehen. Man werde den vereinzelt exzessiven Einsatz der Polizei aufklären, versprach Enrique Peña Nieto, Gouverneur des Bundesstaates Estado de México. Sein Vorgänger Arturo Montiel hatte am Vortag sehr deutlich seine Meinung über die Verhafteten zum Ausdruck gebracht. Menschenrechte gelten nicht für Ratten. Die Polizeisprecher indes leugnen trotz des erschossenen Jugendlichen immer noch, dass Schusswaffen eingesetzt wurden. Inzwischen haben jedoch einige Polizisten in einem Interview mit dem Radiosender Canal 40 berichtet, vor dem Einsatz in Atenco von ihren Vorgesetzten aufgefordert worden zu sein, hart gegen die Aufständigen durchzugreifen. Auch der Gebrauch scharfer Munition wurde angeordnet, sagten die befragten Polizisten. Geleitet hat den Polizeieinsatz Vizeadmiral Wilfredo Robledo. Kein Zufall, denn Robledo scheint immer dann von der Kette gelassen zu werden, wenn es brenzlig wird für den Staat. Die Niederschlagung des Studentenstreiks in Mexiko-Stadt vor 6 Jahren, der brutale Polizeieinsatz beim Weltwirtschaftsforum in Cancun und die Repression in Montes Azules, Chiapas. Sie alle tragen die Handschrift von Vizeadmiral Robledo. Präsident Vicente Fox hat sich bisher mit Aussagen zu Atenco zurückgehalten. Die Polizeioperation sei notwendig gewesen, um den sozialen Frieden wiederherzustellen. Andererseits hat Fox in den letzten Tagen wiederholt beteuert, Subkommandante Marcos und die Anhänger der zapatistischen Otra Campaña, der anderen Kampagne, könnten sich frei bewegen. Heute forderte die Regierung jedoch, dass der militärische Teil der EZLN vollständig zu entwaffnen sei. Andere soziale Bewegungen sind bereits direkt von weiterer Repression betroffen. In Cuautla, im Bundesstaat Morelos, wurde am vergangenen Sonntag versucht, einige besetzte Felder zu räumen. Am Montag verhaftete die Polizei in Chiapas über 50 Personen, die einen Monat lang das Rathaus der Gemeinde Bochil besetzt gehalten hatten. Die Parteien der Rechten versuchen derweil, dem Kandidaten der linken Zentrumspartei BRD, López Obrador, die Verantwortung für den Aufstand in Atenco zuzuschieben. Absurd, denn die Partei von Obrador stellt zwar den Stadtrat von Atenco, die Aufständigen selbst sind jedoch Mitglieder der anderen Kampagne und erklärte Gegner seiner Kandidatur. Neben den Parteiquerelen steht jedoch eines fest. Keine der etablierten Parteien hat in der ersten Woche nach Atenco die Übergriffe der Polizei verurteilt.
Das war ein Bericht unseres Mitstreiters direkt aus Mexiko über die Polizeiübergriffe in und um Atenco.
Für den kommenden Sonntag, 28. Mai, ist ein weltweiter Aktionstag angekündigt. Unter anderem wird es in Berlin eine Demonstration geben. Geplanter Beginn ist um 12 Uhr am Ernst-Reuter-Platz. Kommt möglichst alle oder macht selber was und sorgt somit dafür, dass die Verbrechen von Atenco nicht ungestraft bleiben.
Tengo la virtud de ser un hombre más, solo un hombre más sobre esta tierra. Tengo un sueño que no se quiere perder. Tengo la libertad que no se entrega. Para vos tengo una flor, un cielo azul, una canción. Tengo alegrías que me entregan fortaleza.
Der 4. EU-Lateinamerika-Gipfel ist vor 10 Tagen in Wien so zu Ende gegangen, wie er bereits angefangen hatte. Substanzlos und mit vagen, halbherzigen Absichtserklärungen. Von interessanten oder richtungsweisenden Ergebnissen keine Spur. Bis heute ist keinem Außenstehenden eigentlich klar, was genau es mit der strategischen Partnerschaft auf sich hat, die die Europäische Union und die Länder Lateinamerikas und der Karibik 1999 besiegelt haben. Auch der gerade beendete Gipfel trug nicht viel zur Klärung dieser Frage bei. Einziger gemeinsamer Nenner ist das gegenseitige Bemühen um Freihandelsabkommen, mit denen gerade die EU Fuß auf dem lateinamerikanischen Kontinent fassen will. Die Folgen dieser Freihandelsabkommen für die große Masse der Lateinamerikaner und all die anderen wichtigen Themen wie Demokratie, Menschenrechte und kulturelle Beziehungen, mit denen sich der offizielle Gipfel zwar schmückt, sie letztendlich aber nur im Minutentakt abhakt, waren Thema auf unzähligen Diskussionen und Veranstaltungen auf dem gleichzeitig stattfindenden Alternativgipfel. An diesem Treffen nahmen rund 200 Organisationen aus beiden Kontinenten unter dem Motto Enlazando Alternativas, Alternativen vernetzen, teil. Ein permanentes Tribunal der Völker klagte europäische Konzerne an. Den Vorsitz dieses international besetzten Gremiums hatte der emeritierte Politikwissenschaftler der Freien Universität Berlin, Elmar Altvater, inne.
Das Tribunal, das heißt die Jury, hat 2 Tage lang in 4 Sitzungen von jeweils 3 bis 4 Stunden über 30 Zeugen aus Lateinamerika gehört, die die verschiedensten Übergriffe oder verschiedensten Rechtsverletzungen von transnationalen Konzernen beklagt und zum Teil auch angeklagt haben. Dieses Tribunal hat diese Sitzung anlässlich des Enlazando Alternativas benutzt, um Fakten zu erheben und daraus jetzt eine Schlussfolgerung zu ziehen, wie weiter zu verfahren ist, welche der wichtigsten und vielleicht auch der übelsten Fälle dann auch wirklich gründlich aufgearbeitet werden, bis hin zu einer juristischen Wertung. Aber selbst dann wird es nicht zu einem durchsetzbaren Urteil kommen, weil dieses Tribunal eben keine Durchsetzungsmacht besitzt. Aber es ist ein Meinungstribunal, es kann die öffentliche Meinung beeinflussen und darüber dann auch Druck auf Regierungen, auf Parteien, auf Parlamente ausüben, dass sie die Gesetzgebung so gestalten, dass diese Übergriffe und Rechtsverletzungen seitens transnationaler Konzerne aufhören. Es muss Schluss sein mit der Straflosigkeit.
Die zum Teil erschütternden Aussagen der Betroffenen zeichnen ein Bild von europäischen Konzernen, die in Lateinamerika hemmungs- und regellos ihre Interessen verfolgen können.
Was wir besonders herausgefunden haben, war, dass es europäische transnationale Konzerne sind in Lateinamerika, die sich sehr vieler Rechtsverletzungen haben schuldig gemacht. Etwa die Vertreibung von Bauern vom Land, um stattdessen Monokultur zu erzeugen, Eukalyptus herzustellen und dabei auch noch den Regenwald zu beseitigen. Oder die Verletzung von Arbeitnehmerrechten, wo noch nicht einmal die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation eingehalten werden. Gewerkschaften werden verfolgt, Gewerkschafter sogar in manchen Ländern getötet. Es gibt Entlassungen, die keinerlei Begründung haben. Es werden die Löhne gesenkt, die Arbeitsbedingungen verschlechtert, und zwar auf ein Niveau, dass überhaupt kein menschenwürdiges Überleben mehr gewährleistet, sodass dadurch Kinderarbeit und auch die Arbeit von sehr alten Menschen erzwungen wird, weil anders die Familien gar nicht mehr zurande kommen.
Einen großen Raum nahm neben dem Tribunal auch die Vorstellung von Gegenmodellen zu dieser neoliberalen Handlungsweise ein. So bemühte sich beispielsweise das Seminar Soziale Energie für Lateinamerika um die Kooperation von europäischen und lateinamerikanischen Akteuren. In der Diskussion fokussierten der bolivianische Senatspräsident Santos Ramírez und der Präsident der Europäischen Vereinigung für Erneuerbare Energien, Hermann Scheer, eine zukünftige Kooperation im bolivianischen Energiesektor, der vor kurzem verstaatlicht wurde. Doch darüber hinaus zeigten auch die übrigen Besucher ein reges Interesse an konkreten Projekten, erläutert Heike Hensel, die Organisatorin des Seminars.
Dann kamen viele Vorschläge aus den Leuten, die an der Veranstaltung teilgenommen haben. Ja, was könnte man dort machen? Zum Beispiel mal ein Arbeitscamp zu regenerativen Energien. Wie könnten wir hier auch Technologietransfer verstärken, Wissenstransfer? Es gab auch schon Projekte, die vorgeschlagen wurden, die in Bolivien organisiert werden von österreichischen Gruppen. Und das fand ich eine sehr einfach eine gute Veranstaltung, weil auch was entstanden ist an neuen Ideen.
Und auch umgekehrt funktionierte der Austausch von Ideen und Konzepten unter den Teilnehmern und Besuchern des Alternativgipfels.
Da war es für mich eben sehr interessant zu sehen, es gibt total verschiedene, also alternative Ansätze im Moment in Lateinamerika, da können wir sehr viel lernen. Ein Bereich, den ich auch sehr spannend fand, war ja zum Beispiel das Recht auf Kommunikation, was in Venezuela verankert wurde in der Verfassung. Ganz andere Ansätze, Medien zu fördern, Menschen selbst Kommunikationsmittel in die Hand zu geben, die in den Barrios arbeiten, mit Radios, mit kleinen Filmkameras und ihre Wirklichkeit versuchen dadurch zu verändern und sich zu vernetzen. Da gab es so viele Ideen, die mich motivieren, in dem Bereich auch hier in unserem Land neue Ansätze zu entwickeln, die in die Öffentlichkeit zu tragen.
Der nächste EU-Lateinamerika-Gipfel wird sehr wahrscheinlich in 2 Jahren in Perus Hauptstadt Lima stattfinden. Für die Regierungschefs und ihren Anhang eine weitere Gelegenheit, die sinnentleerte Floskel der strategischen Partnerschaft zu bemühen. Es wird auch wieder einen Alternativgipfel geben, der allerdings mit weitaus konkreteren Problemen zu kämpfen haben wird, als das offizielle Schönwettermachen. Noch einmal Elmar Altvater.
Man kann schon sagen, so etwas kostet 20, 25 Millionen, wenn sich alle in dieser Großartigkeit treffen. Und so viel Geld kann natürlich die Alternativbewegung nicht aufbringen. Aber wenn man so etwas in Lima macht und wenn man auch wie jetzt aus Lateinamerika immerhin doch so 100, 120, 150 Leute rüberbringt, das sind hohe Flugkosten, das geht auch in die Hunderttausende von Euros dann hinein. Wenn man das zusammenbringt, dann sollte man das selbstverständlich auch machen. Denn die Kooperation zwischen lateinamerikanischer sozialen Bewegungen und europäischen sozialen Bewegungen ist, wenn die Wirtschaftsbeziehungen immer enger werden und auch unfair bleiben, besonders wichtig, um da ein Gegengewicht herzustellen.
Präsidentschaftswahlen in Kolumbien am 28. Mai. Am 28. Mai wird in Kolumbien ein neuer Präsident gewählt. Klarer Favorit ist Amtsinhaber Álvaro Uribe Vélez, der nach einer Verfassungsänderung ein weiteres Mal antreten darf. Was ist die Bilanz von 4 Jahren Präsidentschaft Uribe von 2002 bis 2006?
Erklärtes Ziel Uribes zu Beginn seiner ersten Amtszeit war es, Kolumbien mit harter Hand zu befrieden. Schlagwort ist seine Politik der demokratischen Sicherheit, die Sicherheit für unbescholtene Bürger in einem demokratischen Rechtsstaat verspricht. Doch seine Bilanz ist düster. In den letzten 4 Jahren sollen noch einmal knapp 1 Million Menschen gewaltsam vertrieben worden sein. Die Zahl der sogenannten Desplazados ist damit auf erschreckende 3,5 Millionen gestiegen. Der offiziellen Lesart zufolge gehen diese Binnenflüchtlinge auf das Konto des Bürgerkrieges, an dem schließlich die Guerilla die Schuld trage. Doch Fakt ist, dass Menschen dort vertrieben werden, wo Bodenschätze lagern, wo sich transnationale Unternehmen betätigen, wo Infrastrukturprojekte geplant sind oder wo ungestört Kokain produziert werden soll. Dass bei den gewaltsamen Vertreibungen Armee und Paramilitärs als Täter Hand in Hand arbeiten, hört ihr im folgenden Beitrag.
Etwa 8 Autostunden nordwestlich von Bogotá liegt die Metropole Medellín, die Hauptstadt der Provinz Antioquia. An einen Berghang schmiegt sich die Flüchtlingssiedlung La Onda. Von hier eröffnet sich ein spektakulärer Blick auf die Bürotürme des Zentrums, auf die wohlhabende, moderne Stadt Medellín. Die Flüchtlingssiedlung La Onda erinnert dagegen mit ihren freistehenden Hütten, kleinen Feldern und gackernden Hühnern eher an ein verarmtes Dorf auf dem Lande.
Wir Frauen stehen morgens um 2 oder 3 Uhr auf und lassen unsere kleinen Kinder allein. Dann gehen wir, um Almosen zu erbitten, damit wir Frühstück machen können. Für uns Desplazados ist es sehr schwierig, Arbeit zu finden. Denn als Vertriebene sind wir für die Leute entweder Aufständische oder Diebe.
Einst war Gladys Besitzerin eines Stückchen Landes, irgendwo in Antioquia. Doch dann erreichte der Krieg die Pforten ihrer Finca. Wie Gladys sind in den letzten 10 Jahren fast 3 Millionen Kolumbianer zu Desplazados geworden. Meist sind es einfache Bauern, die vor dem Krieg und den paramilitärischen Raubzügen geflohen sind und sich nun in Siedlungen wie La Onda als Bettler und mit Straßenjobs durchschlagen. Auch der alte Javier ist nach einer Odyssee über 50 anderer Zufluchtsorte in La Onda gestrandet. Ich bin vor 4 Jahren vor der Gewalt im Osten Antiochias geflohen, vor Guerilla und Armee. Ich musste mein Haus und mein Land verlassen. Meine Nachbarn haben sie umgebracht. Das war der Staat, nicht die Guerilla. Eines Nachts, als alle schliefen, fiel ein Schuss. Am nächsten Tag fanden wir den Nachbarn mit einem Loch im Kopf. Warum, wissen wir nicht. Und das war die Polizei. Die sagen immer, wir seien Guerilleros, aber das ist eine Lüge, denn ich schlage mich auf keine Seite. Die Armee hat den alten Mann von seinem kleinen Hof im Osten der Provinz verjagt. Antioquia ist eine der heftigsten Krisenregionen des Landes. Die ländlichen Gebiete Antioquias stehen traditionell unter dem Einfluss der Guerilla. Nicht zuletzt deshalb sind sie zum Schauplatz ständiger Armeeoperationen geworden. Das sagt Fernando Valencia von der Medellíner Anwaltskanzlei Semillas de Libertad, die die Bauerngemeinden im Osten Antioquias unterstützt. Man kann das als Methode bezeichnen, dem Fisch das Wasser abzugraben. Die Bevölkerung wird vertrieben, um die Guerilla zu isolieren, ihr die Basis zu nehmen. Die FARC-Guerilla ist einst aus kleinbäuerlichen Schutzmilizen entstanden. Sie kämpfte zunächst gegen die extrem ungleichen Sitzverhältnisse in Kolumbien. Entführungen, der Einsatz von Landminen und Verflechtungen in das Kokaingeschäft brachten ihr jedoch scharfe Kritik ein. Auf der anderen Seite stehen die Paramilitärs, Privatarmeen der Großgrundbesitzer, der Drogenbarone und Industriellen. Unter dem Vorwand, die Guerilla zu bekämpfen, schüchtern sie die Bevölkerung ein, verjagen und ermorden sie. Und das, wie Menschenrechtsorganisationen immer wieder beklagen, Hand in Hand mit den kolumbianischen Sicherheitskräften. Für die Bevölkerung ist das Leben zum Albtraum geworden. Wie für den Bauern Jaime César aus Santa Ana, einem kleinen Nest im Osten Antiochias. Ich lebe schon seit 24 Jahren hier in der Gegend und früher haben wir hier sehr gut gelebt. Aber seit 1988 hat das mit den Morden und Massakern begonnen. Und dann, ungefähr vor 5 Jahren, begann die Wirtschaftsblockade. Plötzlich kamen kaum noch Nahrungsmittel und Medikamente rein, Konserven, Batterien und so weiter. Diese Blockade soll offiziell die Guerilla von der Lebensmittel- und Medikamentenversorgung abschneiden. Vor allem aber trifft sie die Zivilbevölkerung, den Warenverkehr zwischen den Weilern, Dörfern und Städten. Der Warenverkehr hier wird immer mehr eingeschränkt. Irgendwann wurde die Blockade nicht mehr von der Armee organisiert, sondern von den Paramilitärs. Warum wird die Armee ersetzt? Weil sich die Paramilitärs krimineller Methoden bedienen können, um die Blockade noch mehr zu verschärfen. Die Paramilitärs prüfen die Waren, die die Bauern mit sich führen. Und wenn sie meinen, dass sie für die Guerilla bestimmt seien, ermorden sie die Bauern. Innerhalb der letzten 3 Jahre habe sich die Bevölkerungszahl in den Konfliktgebieten im Osten Antiochias halbiert, sagt der Anwalt Fernando Valencia. Ganze Gebiete seien inzwischen menschenleer. Was übrig ist, sind halb verlassene Weiler, vernagelte Läden, geschlossene Schulen. Der Kleinbauer Edgar erzählt, wie alles anfing. Der Konflikt begann so richtig, als die Paramilitärs herkamen und die Leute beschuldigten, dass sie Guerilleros seien. Damit verschlimmerte sich alles. Einige Bewohner wurden getötet und viele sind seither geflohen. Und am Ende, wenn die Weiler fast verlassen waren, brannten sie sie ab und die Menschen, die noch übrig blieben, töteten sie. Leonora Jiménez musste das Wüten der Paramilitärs am eigenen Leibe erfahren.
Die Armee kam in mein Haus und tötete unser Vieh, verbrannte unsere Kleidung und beschuldigte meinen Ehemann, dass er ein Guerillero sei, obwohl er nichts getan hatte. Sie machten sich Mittagessen und was sie nicht gebrauchen konnten, das zerstörten sie. Aber das Beste nahmen sie sich mit. Danach sind wir gegangen, damit sie nicht auch noch uns umbringen.
Die von Kolumbiens Präsident Uribe ausgerufene Politik der harten Hand gegen die Guerilla ist aber nur ein Grund für die Massaker und Massenvertreibungen. Für Fernando Valencia geht es dabei um handfeste wirtschaftliche Interessen. Unsere Volkswirtschaft legt keine Priorität auf die Entwicklung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft. Lebensmittel werden verstärkt importiert. Die bäuerliche Bevölkerung wird nicht mehr gebraucht. Also entledigt man sich ihrer und das Land wird dann für andere Sachen genutzt. Es geht hier in der Region zum Beispiel um große Wiederaufforstungsprojekte, aber auch um Wasserkraft und schließlich um den Ökotourismus. So werden in Kolumbien überall dort Menschen vertrieben, wo Bodenschätze vermutet oder Infrastrukturprojekte geplant werden. Dass die Opfer dieser Gewinnsucht auch noch von Staat, Medien und Mitbürgern wie Aufständische oder Diebe behandelt werden, verbittert viele Desplazados, wie Gladys aus La Onda.
Wir sind nicht nur Desplazados, wir mussten nicht nur unseren Hof verlassen, sondern wir müssen es auch über uns ergehen lassen, dass der Staat mit all seinen Komplizen uns behandelt wie schlechtere Menschen.
Auch das Morden und Verschwinden lassen hat in Kolumbien nach wie vor Hochkonjunktur. Morde an Bauernführern, Journalisten, Gewerkschaftern oder Geistlichen haben nicht abgenommen. Und 500 Menschen verschwinden pro Jahr spurlos. Nur die Zahl von Massakern an ganzen Dörfern hat abgenommen. Selektive Morde an sozialen Führern haben den gleichen Effekt, ohne im Ausland für das gleiche Maß an Empörung zu sorgen. Von Befriedung ist in Kolumbien keine Spur. Stattdessen werden auch die Nachbarländer Kolumbiens immer stärker vom Krieg betroffen. Ecuador, Panama und Venezuela. Das gleiche Bild beim Antidrogenkampf, der milliardenschwer von den USA finanziert wird. Als Ergebnis blüht der Drogenhandel wie nie zuvor, während tonnenweise Pflanzengift über Guerillagebieten versprüht wird oder da, wo man Kleinbauern vom Hals haben will. Besprühungen von Gebieten, die von Paramilitärs kontrolliert werden, sind dagegen selten.
Die Politik der demokratischen Sicherheit entpuppte sich, wie befürchtet, als massive Einschränkung von Bürgerrechten und als Vehikel, mit dem Zivilisten für den bewaffneten Konflikt instrumentalisiert werden, über ein ausuferndes Spitzelnetz und durch neu gebildete Bauernmilizen. Willkürliche Verhaftungen sind an der Tagesordnung. Armenviertel werden regelmäßig von Polizei und Armee drangsaliert, ganze Regionen durch Militärblockaden von Medikamenten und Lebensmittellieferungen abgeschnitten. Vor allem Gewerkschafter sind nach wie vor extrem bedroht. Fast 100 Gewerkschafter werden pro Jahr ermordet, mehrere hundert erhalten Morddrohungen.
Im Windschatten dieser demokratischen Sicherheitsdoktrin werden andere Projekte mit Macht durchgesetzt. Arbeitnehmerrechte werden abgebaut, die Arbeitsbedingungen verschärft, Streikrechte eingeschränkt. Hinzu kommen in großem Umfang Entlassungen, die Rechte von Unternehmern und transnationalen Konzernen werden hingegen gestärkt. Das Freihandelsabkommen mit den USA, von Uribe seit seinem Amtsantritt beherzt vorangetrieben, nützt in erster Linie US-amerikanischen Konzernen und einer dünnen kolumbianischen Unternehmerschicht. Die sozialen Ungleichheiten in der Bevölkerungsstruktur Kolumbiens werden so zementiert.
Uribe, das ist nach 4 Jahren Präsidentschaft klar, steht nicht für einen Ausweg aus 50 Jahren Bürgerkrieg und erst recht nicht für einen erfolgreichen Antidrogenkampf. Uribe steht für die Ausweitung des Krieges, für die Militarisierung der Gesellschaft, für die Knebelung der Gewerkschaften, für die Einbindung paramilitärischer Terrorgruppen in legale staatliche Strukturen, für eine Verschärfung der sozialen Schieflage Kolumbiens, für Repressionen gegen kritische Journalisten, für die Aushöhlung des Staates. Während anderswo in Lateinamerika linke und sozialreformistische Bewegungen Wahlerfolge erzielten und traditionelle Zwei-Parteien-Systeme untergingen, erlebt Kolumbien unter Uribe eine Renaissance autoritärer, postkolonialer Strukturen.
Dass Uribe die Präsidentschaftswahlen dennoch gewinnen wird, daran besteht kaum ein Zweifel. Die Opposition aus den Resten der liberalen Partei sowie einer sozialdemokratischen und einer linken Allianz ist nicht geeint. Die großen Medien sind Uribe höchst verbunden, die sozialen Bewegungen geschwächt. In von Armee oder Paramilitärs kontrollierten Gebieten sollen schon vor 4 Jahren Wähler gezwungen worden sein, für Uribe zu stimmen. Auch der Ausgang der Kongresswahlen vor 2 Monaten spricht eindeutig für Uribe. Und sollte Uribe gewinnen, dürfte eine Lösung des ein halbes Jahrhundert andauernden Konfliktes für mindestens 4 weitere Jahre auf Eis gelegt sein.
Wer mehr erfahren will über Kolumbien, findet Informationen auf www.nuevacolombia.de, www.nuevacolombia.de und auf www.colco.de beim Colco e.V. Menschenrechte für Kolumbien. Auf dieser Seite findet ihr zudem eine umfangreiche Linkliste zu Organisationen und Initiativen in Deutschland und Kolumbien. Wer sich direkt für bedrohte Aktivistinnen der sozialen Bewegungen in Kolumbien einsetzen will, kann sich an das Begleitprojekt der Kolumbien-Kampagne in Berlin wenden.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.